Du sitzt den ganzen Tag und bewegst dich kaum. Und trotzdem fällst du abends auf dein Sofa, als wärst du einen Marathon gelaufen. Wie kann das sein? Heute sprechen wir über das Schreibtischparadoxon und ich verspreche dir, die Antwort darauf wird dir zeigen, was dein Körper wirklich macht, wenn du arbeitest. Bleib also dran, denn es wird spannender, als du denkst.
Willkommen bei Gesundheitswissen to go. Medizin ganz einfach, knapp und klar, für jeden verständlich und offenbar. Darm, Hormone, Psyche, Energie, alles wirkt zusammen irgendwie. Auch Kinderwunsch darf Thema sein, denn kein Symptom steht ganz allein. Gesundheitswissen to go, für dein Team Mensch sowieso. Pass gut auf dich auf, Stück für Stück. Denn Balance bringt dich oft zurück.
Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Heute nehmen wir ein Phänomen auseinander, das ich in meiner Praxis ganz häufig erlebe und das in der Schulmedizin so gut wie überhaupt nicht erklärt wird. Neulich saß eine Patientin bei mir, Mitte 40, Teamleiterin in einem großen Unternehmen, 2 Kinder. Sie war eigentlich wegen ihrer Schilddrüse zu mir gekommen. Und dann sagte sie diesen Satz, den ich eigentlich wirklich häufig höre. Julia, ich verstehe das nicht. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich mache eigentlich nichts Anstrengendes. Aber ich bin so unglaublich müde. Sie schaute mich fast ein bisschen beschämend an. So, als ob sie sich für ihre Erschöpfung entschuldigen wollte. Kennst du das auch? Diese seltsame, nagende Müdigkeit nach einem langen Bürotag? Nicht die gute Müdigkeit, die du nach einem Waldspaziergang, nach einer Wanderung oder nach einem ausführlichen Disco-Besuch hast, sondern diese hohle, gräuliche Erschöpfung, die sich anfühlt, als hätte dir jemand den Akku leer gezogen. Heute erkläre ich dir, was da biologisch wirklich passiert. Wir sprechen über das, was dein Körper erlebt, während du E-Mails beantwortest, Meetings absitzt oder Deadlines managst. Und ich sage dir, was du konkret tun kannst, um nicht mehr jeden Abend ausgebrannt auf dem Sofa zu landen. Denn dieses Wissen verändert, wie du deinen Arbeitsalltag gestaltest und das auch langfristig. So, lass mich dir mal kurz eine Frage stellen. Was ist anstrengender? Ein 10 Kilometer Wanderweg laufen oder 8 Stunden in einem Meeting sitzen, in dem es wieder mal nur um irgendwie das Budget geht? Die meisten Menschen würden spontan sagen, der Wanderweg. Weil man sich körperlich bewegt, weil die Muskeln arbeiten, weil man schwitzt. Aber wenn ich meine Patienten frage, dann sagen ganz, ganz viele, das Meeting ist schlimmer, viel, viel schlimmer. Und das ist kein Zufall, das ist reine Biologie. Das Schreibtischparadoxon, über das wir heute sprechen, beschreibt genau diesen Widerspruch. Der Körper kann körperliche Erschöpfung sehr, sehr gut bewältigen. Er ist sogar dafür gebaut. Er erholt sich danach. Er schläft gut, er regeneriert. Aber die Art von Stress, die am Schreibtisch entsteht, diese mentale, emotionale, soziale, dieser Dauerstress, der überfordert auf eine Art und Weise, die von außen unsichtbar ist. Du siehst nicht wirklich erschöpft aus, du hast auch keine Schweißflecken, du hast keinen Muskelkater. Aber tief in dir drin läuft dein Stresssystem auf Hochtouren. Und das mit Folgen für deine Hormone, für deine Schilddrüse, für deinen Darm, für deinen Schlaf, für dein Gewicht und für deine Fruchtbarkeit, wenn das noch ein Thema ist. Kurz gesagt, im Prinzip für alles. Und wusstest du auch, dass chronisch psychosozialer Stress, also genau die Art von Stress, die am Schreibtisch entsteht, mittlerweile als einer der stärksten Treiber für hormonelle Dysbalancen bei Frauen ist? Nicht die einmalige Krise, sondern der tägliche, jahrelange Hintergrundstress. Stell dir das Ganze so vor. Dein Nervensystem hat 2 große Schalter. Ein Gaspedalschalter, also den Sympathikus, das ist das Kampf- oder Fluchtsystem, und den Bremsschalter, den Parasympathikus. Das ist das Ruhe- und Verdauungssystem. Diese beiden arbeiten wie eine Wippe. Wenn eine oben ist, ist die andere unten. Und jetzt sitzt du morgens an deinem Laptop. Die erste schwierige E-Mail kommt rein. Dein Chef schreibt etwas, das sich kritisch anfühlt. Oder ein Projekt läuft nicht nach Plan. In diesem Moment tut dein Gehirn etwas Erstaunliches und gleichzeitig etwas zutiefst Problematisches. Es reagiert auf diese E-Mail genauso wie auf einen Säbelzahntiger vor Tausenden von Jahren. kein Witz. Für dein Nervensystem ist eine bedrohliche E-Mail neurobiologisch kaum zu unterscheiden von einer echten körperlichen Bedrohung. Das Alarmsystem im Gehirn, die Amygdala, das ist eine Art Frühwarnsystem, schlägt sofort an. Und dann werden Stresshormone in diesem Moment schon ausgeschüttet. Adrenalin, Cortisol. Der Herzschlag beschleunigt sich, der Blutzucker steigt, weil der Körper dir Energie bereitstellen will, um zu kämpfen oder zu fliehen. Die Muskeln spannen sich an, die Verdauung wird auf Sparflamme gestellt, weil man bei einem Tiger nicht mehr verdauen muss. Man muss eigentlich gerade nur rennen. Und dann tust du nichts davon. Du kämpfst nicht, du läufst nicht, du bist höflich, tippst eine Antwort und nimmst einen Schluck Kaffee. Die Stresshormone, die ausgeschüttet wurden, haben nirgendwo ein Ziel. Sie bleiben einfach im System. Stell dir vor, du willst einen Ball gegen eine Wand werfen. Und direkt vor dir steht eine Glasscheibe, die du nicht durchbrechen darfst. Dein Arm ist schon ausgerichtet aufs Werfen. Die Energie ist voll da, um den Ball mit maximaler Wucht abzufeuern. Aber weil die Glasscheibe dich blockiert, kannst du den Ball niemals abwerfen. Und die gesamte Ladung prallt innerlich ab. Genau das passiert in deinem Körper jeden Tag zigmal. Du baust die körperliche Energie auf für Kampf und Flucht, darfst sie aber nicht entladen, sodass der enorme Druck ungenutzt im System stecken bleibt. Und das wiederholt sich 10-mal, 20-mal, 50-mal am Tag. Jeder Stau auf der Autobahn, jedes kritische Feedback, jede To-Do-Liste, die nicht kürzer wird und jeder Konflikt, der nicht ausgesprochen wird, jede Deadline, das Ganze summiert sich. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Das Ergebnis ist ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel. Und Cortisol ist ein Hormon, das kurzfristig lebensrettend ist, aber langfristig im Übermaß echte Schäden anrichten kann. Was macht jetzt ein zu viel an Cortisol? Lass mich dir das Ganze in 6 Punkten aufschlüsseln, weil jeder einzelne davon für deine Gesundheit relevant ist. Als allererstes, es stört den Blutzucker. Cortisol lässt den Blutzucker immer wieder hochschnellen, auch ohne, dass du etwas Süßes gegessen hast. Das nennt man Phantomzucker. Und du merkst es daran, dass du plötzlich Heißhunger bekommst, obwohl du eigentlich gar nicht so viel Hunger haben solltest. Oder dass du nachmittags um 15 Uhr einen Energieeinbruch hast, der sich anfühlt wie eine Wand. Und zweitens, Cortisol greift in die Produktion anderer Hormone ein. Hier wird es besonders relevant für Frauen. Es gibt nämlich etwas, das wir Cortisol-Diebstahl nennen. Dein Körper braucht zum Herstellen von Cortisol einen Grundbaustein, der Pregnenolon heißt. Und derselbe Grundbaustein wird eigentlich auch für die Herstellung von Progesteron, DHEA und anderen Geschlechtshormonen benötigt. Wenn dein Körper nun dauerhaft unter Stress steht und ständig Cortisol produziert, dann zieht er den Rohstoff bevorzugt für den Cortisolweg ab. Die Geschlechtshormone und besonders Progesteron bekommen dann einfach zu wenig Baustoff. Das Ergebnis? Zyklusverlängerungen, PMS-Beschwerden, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen und in manchen Fällen auch Fruchtbarkeitsthemen. Und drittens, Cortisol macht mit der Zeit die Schilddrüse langsamer. Nicht durch eine direkte Entzündung, sondern dadurch, dass die Umwandlung des inaktiven Schilddrüsenhormons, also dem T4, in das aktive T3 gehemmt wird. T3 ist das Hormon, das in den Zellen wirkt, das den Stoffwechsel antreibt, das Wärme produziert, die Energie steuert und auch deine Stimmung reguliert. Weniger T3 heißt also, du frierst leichter, du bist generell langsamer und du hast so ein Gehirnnebelgefühl. Und der normale TSH-Wert beim Arzt, der immer leider nur gemessen wird, sieht trotzdem gut aus, weil TSH alleine nicht dieses Problem sichtbar macht. Und viertens, erschöpfte Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke in deinen Zellen, die aus Sauerstoff und Nährstoffen Energie machen. Das sogenannte ATP. Dauerstress macht die Mitochondrien ineffizient. Sie produzieren weniger Energie und mehr Ausschussprodukte, also freie Radikale. Das ist einer der Gründe, warum du nach einem Nichts-gemacht-Tag trotzdem so erschöpft bist. Deine Zellen sind nämlich müde. Und fünftens, und das trifft so viele Frauen, die ich in der Praxis sehe und die alles schon versucht haben. Du kannst die beste Diät der Welt machen. Du kannst auf Zucker verzichten, intermittieren, fasten, Kalorien zählen, Bio kaufen, glutenfrei leben. Und trotzdem nimmst du nicht ab. Oder sogar zu, besonders am Bauch. Das liegt nicht an deiner Disziplin. Es liegt an deinem Cortisol. Denn hier greift ein Mechanismus, der in der Schulmedizin kaum erklärt wird. Cortisol lässt den Blutzucker steigen. Das weißt du jetzt. Auf erhöhten Blutzucker reagiert dein Körper mit Insulin. Insulin ist das Hormon, das Zucker aus dem Blut in die Zellen bringt. Wunderbar. Aber Insulin ist gleichzeitig ein starkes Fettspeicherhormon. Und wenn Insulin dauerhaft erhöht ist, weil das Cortisol dauerhaft erhöht ist, dann ist Fettabbau biochemisch fast unmöglich. Der Körper speichert, statt zu verbrennen. Besonders tückisch ist hier, Cortisol fördert gezielt die Einlagerung von Bauchfett. Genau dieses viszerale Fett, das sich um die Organe herum ansammelt. Das ist auch kein Zufall und auch kein genetisches Schicksal. Das ist Stressbiologie. Und es erklärt, warum manche Frauen trotz strikter Ernährung den Bauch einfach nicht loswerden. Solange der Stress nicht adressiert wird, bleibt das Cortisol hoch, bleibt das Insulin hoch, bleibt das Fett, wo es ist. Hier hängt wieder alles zusammen. Und sechstens, und das ist mir auch besonders wichtig, weil es so selten erklärt wird. Der Kopf schaltet nicht ab. Körperliche Arbeit endet, wenn du aufhörst zu laufen. Mentale Arbeit endet nicht, wenn der Laptop zugeklappt wird. Das Gehirn grübelt weiter, analysiert, sorgt sich, plant den nächsten Tag, schreibt im Hintergrund die E-Mails, die du heute noch nicht geschrieben hast. Das nennt sich Rumination. Und es hält das Stresssystem aktiv, auch nachts. Nämlich dann, wenn du schlafen solltest. So, kommen wir jetzt zu den Ideen, was du machen kannst, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ich könnte jetzt sagen, Stress reduzieren. Das klingt so, als würdest du das nicht selbst schon wissen und auch wollen. Aber wir müssen ja hier konkrete Dinge an der Hand haben, wie wir das Ganze starten können. Tipp Nummer 1. Bewegungspausen. Der günstigste Reset, den es eigentlich gibt. Erinnerst du dich an den aufgezogenen Arm mit dem Ball? Den musst du irgendwie entladen. Und das geht tatsächlich durch Bewegung. Studien zeigen, dass schon 2 Minuten moderates Gehen, kurz aufstehen, durch den Flur laufen, die Treppe hoch und runter, ausreichend sind, um den Cortisolspiegel messbar zu senken und die Mitochondrien anzuregen. Nicht 45 Minuten Sport, sondern erstmal nur 2 Minuten. Das Ziel: alle 30 bis 45 Minuten aufstehen und bewegen. Vielleicht hat man in der Firma eine Treppe, die man hoch und runter laufen kann, einfach mal durch den langen Flur laufen, sich eine Flasche Wasser holen oder wie auch immer. Bewege dich während der Arbeitszeit mehr, als du es bisher getan hast. Stell dir vielleicht auch eine Erinnerung ein. Das wird dir dein Körper danken. Tipp Nummer 2. Es gibt eine Atemübung, die wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt ist und die ich meinen Patienten immer wieder zeige. Sie heißt der physiologische Seufzer. Du atmest kurz durch die Nase ein und dann schnupperst du noch ein bisschen nach, um die Lungen ganz voll zu machen. Und dann atmest du langsam durch den Mund aus. 2-mal wiederholen. Das aktiviert den Vagusnerv. Das ist der Hauptnerv deines Parasympathikus, deines Bremspedals. Und es ist der schnellste Weg, den ich kenne, das Nervensystem aus dem Kampfmodus zu holen. Mach das direkt nach dem nächsten schwierigen Telefonat. Ich bin gespannt, ob du es merkst. Wichtig ist, dass du länger ausatmen musst als einatmen. Und du kannst natürlich, deswegen heißt das auch der physiologische Seufzer, mit Geräusch ausatmen. Tipp Nummer 3. Wenn du merkst, dass dein Zyklus unregelmäßiger wird, wenn du PMS hast oder einfach schlechter einschläfst, dann lohnt sich der Blick auf dein hormonelles System. Zwei Pflanzenstoffe, die in der Naturheilkunde sehr gezielt eingesetzt werden, heißen Rhodiola, auf Deutsch Rosenwurz, und auch Ashwagandha. Das sind klassische Adaptogene. Und das bedeutet, es hilft deinem Körper, besser mit Stress umzugehen. Nicht betäubend und nicht aufputschend, sondern regulierend. Ashwagandha, auch Schlafbeere genannt, hat sich sogar in mehreren Studien gezeigt, dass es den Cortisolspiegel senken kann und die Schilddrüsenunterfunktion oder generell die Schilddrüsenfunktion unterstützen kann. Und wichtig, die Dosierung der passenden Mittel für dich, also ist für jeden anders, solltest du immer individuell besprechen. Denn auch Pflanzenstoffe können wechselwirken und sind nicht für jeden geeignet. Also hier solltest du dich tatsächlich beraten lassen. Tipp Nummer 4. Wenn du mit Schüsslersalzen vertraut bist und oder auch neugierig darauf bist, es gibt hier das Schüsslersalz Nummer 5, genannt Kaliumphosphoricum. Das ist ein klassisches Mittel für geistige und nervliche Erschöpfung. Es wird besonders dann eingesetzt, wenn der Kopf überarbeitet ist, wenn man nach der Arbeit nicht abschalten kann und wenn Konzentration und Gedächtnis nachlassen. Eine individuelle Beratung ist auch hier wie immer empfehlenswert. Tipp Nummer 5. Der stabile Blutzucker ist eigentlich ein ganz gutes Anti-Stress-Werkzeug. Ich sage das immer, weil es so wichtig ist. Ein schwankender Blutzucker macht den Stresspegel höher. Nicht wegen physiologischer Faktoren, sondern weil Unterzucker für den Körper selbst ein Stresssignal ist und Cortisol ausschüttet. Fang deinen Tag mit Protein an. Ein Ei, ein Löffel Mandelmus, Hüttenkäse. Das Frühstück entscheidet darüber, wie stabil dein Cortisol bis mittags bleibt. Und iss mittags bitte auch nicht nur einen Salat ohne Protein. Das ist zwar nett gemeint, aber dein Cortisolsystem braucht diese Bausteine. Und dann Tipp Nummer 6. Das Feierabendritual. Den Kopf, das Signal geben, dass der Tag vorbei ist, das ist hier eine super Strategie. Schaffe ein klares Endesignal für deinen Arbeitstag. Nicht nur Laptop zu und sofort Instagram, sondern etwas Physisches. 10 Minuten spazieren gehen, eine andere Kleidung anziehen, einen Tee kochen und ohne Bildschirm trinken. Diese kleinen Rituale sagen dem Nervensystem, die Bedrohungslage ist vorbei. Du bist sicher. Das klingt simpel, aber es ist Neurobiologie. Das Gehirn braucht einen echten, wirklich dauerhaften Übergang. So fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ich möchte, dass du eine Sache heute mitnimmst. Dein Körper unterscheidet nicht zwischen dem Tiger und der schwierigen E-Mail. Beide lösen dieselbe Stressreaktion aus. Der Unterschied ist, vor dem Tiger konntest du weglaufen und vor der E-Mail eben nicht. Und diese unverbrauchte Stressenergie, also dieses Cortisol, das nirgends wohin kann, das macht auf Dauer müde. Hormonell bringt es dich aus dem Gleichgewicht und auf Dauer macht es dich auch krank. Das Schreibtischparadoxon ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen, dass du ein hochentwickeltes, funktionierendes Nervensystem hast, das für eine Welt gebaut wurde, die es nicht mehr gibt. Und je mehr du das verstehst, desto besser kannst du ihm geben, was es wirklich braucht. Das war die heutige Folge und ich hoffe, du nimmst etwas Konkretes hier mit nach Hause. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Erschöpfung tiefer geht, dass da mehr hintersteckt als ein stressiger Job, dann bin ich natürlich gerne auch für dich da. Du findest mich in meiner Praxis in Neu-Isenburg. Und Erstgespräche oder kostenfreie 15-Minuten-Telefonate, damit du weißt, wie ich arbeite, kannst du ganz unkompliziert über meine Website buchen. In der nächsten Folge verrate ich dir, warum du todmüde bist, obwohl dein Arzt sagt, alles sei völlig normal. Ich zeige dir, was dein Blutbild nicht sieht, welche 5 Ursachen chronischer Erschöpfung wirklich dahinter stecken und warum du dir das definitiv nicht einbildest. Plus ein paar gezielte Hebel, die dein Energielevel endlich wieder nach oben bringen können. Also komm doch wieder vorbei und hör wieder rein. Ach ja, und falls du noch ein kleines Abo hast, der Knopf dafür ist genau jetzt einen kleinen Klick entfernt. Du tust mir etwas Gutes und vielleicht lernst du ja auch noch etwas, das für dich interessant sein könnte. Dein zukünftiges Ich und dein Team Mensch werden es dir danken.
Das war Gesundheitswissen to go. Medizin einfach erklärt. Schön, dass du dabei warst. Denk daran, dein Körper arbeitet nicht gegen dich. Er ist dein Teammensch und er verdient es, verstanden zu werden. Und bis zur nächsten Folge, pass gut auf dich auf, denn dein Körper ist cleverer, als du denkst.